Ein gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank. Johann Wolfgang von Goethe.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diktatur des Monetariats. Mein Name ist Ulrich Seibert. Die heutige und die kommenden 2 bis 3 Sendungen fallen etwas aus dem Rahmen. Normalerweise gehe ich mehr oder weniger streng nach dem gleichnamigen Buch vor und dementsprechend würde heute der Startschuss für den Themenkomplex Umverteilung von unten nach oben, eines der drastischsten Merkmale des Neoliberalismus, fallen. Doch aus aktuellem Anlass, die Bundestagswahl steht bevor, möchte ich einige Sondersendungen einschieben. Seit Jahren mahnt die Wissenschaft, dass wir dringend aktiv werden müssen, wenn die nachfolgenden Generationen in einigen Jahrzehnten noch eine Lebensgrundlage haben sollen. Spätestens seit dem Jahr 2006, in dem Al Gore, Bill Clintons Vizepräsident, mit dem Film »Eine unbequeme Wahrheit« die drastische Problematik ins weltweite Bewusstsein der Menschen gerückt hat, hätte die Politik den Ernst der Lage erkennen und eine wirkungsvolle Trendwende in unserer Lebensweise einleiten müssen. Doch umsteuern bedeutet, um populäre Maßnahmen umsetzen zu müssen. Es bedeutet, zumindest erst einmal, Einschränkung. Keine überflüssigen Flüge mehr, keine dicken SUVs, dezentrale erneuerbare Energien. Das bedeutet auch, keine Profite mehr aus Flugreisen für eine Automobilindustrie, die sich auf Boliden spezialisiert hat, für Energiekonzerne und andere Wirtschaftsunternehmen, die auf immer mehr Konsum setzen und setzen müssen, um zu überleben. Kapitalismus und daher auch Neoliberalismus bauen, wie wir in einer der vorigen Sendungen gezeigt haben, auf einem System des quasi unendlichen Wachstums auf und drastische Einschnitte in diese konsumorientierte Lebensweise, vor allem der Industrienationen, würde dieses Wachstum ganz schnell zusammenbrechen lassen. Deshalb ist bis heute nicht viel passiert. Gut, wir haben Elektroautos auf den Weg gebracht, doch sowohl deren CO2-Bilanz als auch deren Recycelbarkeit zeigen, dass auch die noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein können. Aber noch immer basiert der weltweite Energieverbrauch auf fossilen Brennstoffen. Der Amazonas-Regenwald, die sogenannte Lunge des Planeten, wurde weiter zerstört. Und sogar Deutschlands ohnehin schwache Klimaziele wurden 2020 nur aufgrund von Covid-19 erreicht. Politisch stehen Demokratien weltweit unter Beschuss. Immer mehr Autokraten höhlen die Grundrechte aus, selbst innerhalb der EU. Die jetzige Bundestagswahl in Deutschland könnte zu einer Art Schicksalswahl werden. Denn eines steht bereits jetzt fest. Ein weltweites Weiter-so wird die menschliche Zivilisation innerhalb weniger Jahrzehnte in den Abgrund stürzen. Das ist die eindeutige Aussage der Wissenschaft, die zu ignorieren weite gesellschaftliche Kreise sich offenbar entschlossen zu haben scheinen. Andererseits bringt es gar nichts, einzelne Menschen oder Parteien den schwarzen Peter zuzuschieben, denn der Schutz von Klima und Umwelt ist eine dringende Aufgabe, die alle angehen müssen, parteiübergreifend und nationenübergreifend. Über alle gesellschaftlichen Gruppen und Grenzen hinweg arbeitet die Menschheit entweder jetzt sofort auf Augenhöhe zusammen oder sie geht unter. Gleichwohl haben einige Parteien vielleicht etwas geeignetere Konzepte, wie diese Mammutaufgabe zu bewältigen sei, als andere. Deshalb ist es natürlich sinnvoll, jeweils der Partei, die das in ihren Augen geeignetste Konzept vorweisen kann, mit der federführenden Lösung dieses Megaproblems zu betrauen. Wir befragen in diesen Sondersendungen Vertreter der Parteien CSU, FDP, SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Linke zu ihren Zielen und Vorhaben, speziell in Sachen Klimaschutz. Die Entscheidung darüber, welche Zielsetzungen und Vorgehensweise Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer, als die bestmögliche erscheint, treffen Sie jeweils für sich selbst. der Position der AfD werde ich hier keine Bühne geben und das ist ganz allein meine private Entscheidung. Einer Partei zuhören zu müssen, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit Vehemenz leugnet oder die Erkenntnisse mit Halbwahrheiten und erfundenen Fake News vermengt, um ihr egomanisches Weltbild zu rechtfertigen, eine Partei, deren führende Repräsentantin, die den Namen eines großen Vogels trägt, dazu rät, die Sonne zu verklagen, ist, sorry, eine Zumutung für jeden vernunftbegabten Menschen. Wer die Meinung der AfD hier vermisst, den verweise ich an die zahllosen Faktenchecks im Internet. Jetzt habe ich das Vergnügen, jemanden anzukündigen, den manche unter Ihnen vielleicht noch aus der Sendung Neoliberalismus und die Wissenschaft in Erinnerung haben. Es handelt sich um Professor Dr. Dr. Helge Peukert von der Universität Siegen, einen der wenigen verbliebenen Postwachstumsökonomen in der universitären Landschaft. Doch ist er nicht nur ein Wirtschaftswissenschaftler, er hat sich darüber hinaus in den letzten Jahren auch tief in das Thema Klimaforschung eingearbeitet. Ihm ging es zunächst wie den meisten, die vor lauter Bäumen erst einmal den Wald nicht erkennen konnten, denn die Problematik wird auch gern etwas vernebelt gehalten. Allein die Begrifflichkeiten sind teilweise schon recht irreführend. Wer etwa denkt, dass mit Netto-Null-Emissionen tatsächlich Null-Emissionen gemeint sind, muss sich schnell eines Besseren belehren lassen. Was bedeutet das, zum Beispiel dieses ominöse Wort Klimaneutralität in der Praxis? Helge Peukert hat sich nun seit Jahren der Mammutaufgabe gestellt, hinter den Schleier von Wissenschaft und Politik zu blicken, um zu erkennen, wo unsere Probleme liegen und welche Ansätze mittlerweile vorliegen, um diese Probleme vielleicht doch noch lösen zu können. Im Zuge dessen hat er vor wenigen Wochen ein Buch herausgebracht, das Klimaneutralität jetzt heißt und in dem es darum geht, den besagten Schleier für Nichtwissenschaftler zu lüften und Licht in die Problematik zu bringen. Das Buch umfasst etwas mehr als 500 Seiten und es ist durch seine Informationsdichte sicherlich keine entspannende Ablenkungslektüre. Es ist aber so geschrieben, dass auch Leute, die mit dem Thema bisher noch nicht vertraut sind, folgen können und hinterher einen sehr guten Überblick über die Spannbreite des Themas gewinnen können. Die darin behandelten Themen umfassen eine ökologische Bestandsaufnahme, es werden die Begrifflichkeiten erklärt, die Inhalte internationaler Abkommen wie des Kyoto-Protokolls oder des Pariser Abkommens werden verständlich gemacht, aber auch die ganzen damit verbundenen Probleme und Klimaschutzvermeidungsstrategien werden detailliert aufgezeichnet. Wussten Sie beispielsweise, dass Sie ganz normal weitermachen können, als würde es den Klimawandel gar nicht geben, mit Fleischgenuss, Autofahren, Flugreisen etc. etc. und sich trotzdem für ganz kleines Geld ein offizielles UN-Zertifikat besorgen können, das ihnen bescheinigt, sich klimaneutral zu verhalten? Die Kapitel im Buch sind jeweils knapp und bündig zusammengefasst, sodass man auch sehr schnell zu einem Grobüberblick gelangen kann. Darüber hinaus wird ein Lesezeichen mitgeliefert, auf dem noch einmal 20 Thesen den Buchinhalt zusammenfassen. Hier ein paar der Thesen, die Professor Peukert in seinem Buch aufstellt. Die Weltgesellschaft befindet sich im Ökozid, These 1. These 3. Nur ein sofortiges und drastisches Schrumpfungsprogramm Netto Null heute bannt die Gefährdung der menschlichen Zivilisation und der Biosphäre. These 5. Klimapolitische Absichtserklärungen und weiterlaufende Weltwachstumsgesellschaft sind unvereinbar. These 7. Klammer auf, freiwillige, Klammer zu, Kompensationsprojekte sind vom Ansatz her problematisch und eignen sich vor allem zur Grünfärberei. These 13. Die aktuelle EU-Politik widerspricht mit Freihandelsverträgen wie dem Mercosur-Abkommen und Binnenpolitiken wie der Agrarpolitik den Zielen des europäischen Green Deal. Ich freue mich also sehr, jemanden mit Fachkompetenz auf beiden Gebieten, der Ökonomie und der Ökologie, in den kommenden Sendungen an meiner Seite zu wissen. Ich begrüße jetzt per Videokonferenz Frau Dr. Anja Weisgerber aus dem Wahlkreis Schweinfurt, Mitglied des CSU-Parteivorstands, Bundestagsabgeordnete und Obfrau im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Darüber hinaus ist sie Beauftragte für Klimaschutz der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Stellvertreterin der CSU, also von Alexander Dobrindt, im Bundestag. Herzliches Willkommen bei Radio Lora.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Und damit übergebe ich gleich an Herrn Professor Dr. Helge Peukert, der dann Ihnen die Fragen zur Volkswirtschaft, Ökonomie, Ökologie, insbesondere Klimaschutz mit ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 stellen wird.
Ja, hallo. Schönen guten Tag, Frau Weisgerber. Ich finde das prima, dass Sie sich dem Klimaschutz widmen und auch großartig, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit uns zu sprechen. Ich würde gerne zunächst einmal auf die bayerische Situation, von dort kommen Sie ja auch, eingehen. Und da hat ja der große Vorsitzende, ich meine den Herrn Söder, des Freistaates, der hat ja, glaube ich, mal gesagt, der Klimaschutz ist eigentlich wichtiger als wirtschaftliches Wachstum. Und ich bin ja ein Postwachstumsökonom und da habe ich gedacht, Mensch, super, tolle Angelegenheit. Jetzt habe ich heute die Süddeutsche Zeitung aufgeschlagen und durch Zufall finde ich da Folgendes. Also der Freistaat hat ja bis 2040, soll ja die Verwaltung und bis 2030 und insgesamt 2040 klimaneutral sein, ja. Und da stand jetzt heute in der Süddeutschen, weniger als 9 Jahre vor der angestrebten Klimaneutralität der Staatsverwaltung sind der Staatsregierung keine Daten über ihren Ausstoß von Kohlendioxid, CO2 bekannt. Und dann habe ich nochmal geschaut und habe gesehen, dass es ja die 10H-Regelung in Bayern gibt. Also wenn so eine Windkraftanlage jetzt so und so hoch ist, muss das 10-fache an Abstand da sein. Und dann sagen einige, kein Wunder, dass es praktisch so gut wie überhaupt keinen Antrag in diesem Jahr für eine Windkraftanlage gibt. Und dann will die Staatsregierung ja scheinbar das jetzt in den Wald verlegen, aber pro Windrad fallen dann 2500 Quadratmeter Wald. Und die Deutsche Umwelthilfe hat ja auch drei Klagen jetzt gegen Bayern eingereicht, ja. Und von dem Hallo-Trio des deutschen Verkehrsministers, der sich noch als eine teure Sache erweisen könnte, mal ganz abgesehen. Also wie reagieren Sie auf diesen widersprüchlichen Eindruck? Was sagen Sie da?
Wir wollen beides. Wir wollen Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum. Klimaschutz ist für mich eine Riesenchance für die Wirtschaft, weil wir auch Arbeitsplätze schaffen können, wenn wir uns an die Spitze der Bewegung setzen. Joe Biden zum Beispiel hat jetzt gesagt, dass die USA 2 Billionen US-Dollar in saubere Energie- und Klimatechnologien investiert wird. Da gilt es für uns, dass wir auch dabei sind und uns an die Spitze der Bewegung setzen. Wir wollen gemeinsam mit der Wirtschaft den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen. Wir brauchen die Industrie, wir brauchen den Mittelstand und das Handwerk. Wir setzen insbesondere auf Innovation und Technologie, auf Forschung und Entwicklung. Und es ist möglich, das Wirtschaftswachstum und den Ausstoß des klimaschädlichen CO2 zu entkoppeln und moderne Arbeitsplätze bei uns in Bayern zu schaffen und Wohlstand damit zu erhalten. Insofern widerspricht sich das nicht, sondern wir wollen die beiden Themen Wirtschaft und Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz miteinander versöhnen. Und dafür stehen wir auch als Volkspartei, als CSU. Ich möchte an der Stelle auch noch mal eine Lanze brechen für die erneuerbaren Energien in Bayern. Es ist so, dass wir in Bayern einen Anteil der erneuerbaren Energien insgesamt von über 50% haben. Und in Baden-Württemberg zum Beispiel, wo wir ein grün geführtes Bundesland haben, liegen wir nur bei gut 30%. Wir sind in Bayern stark bei der Photovoltaik, wir sind stark bei der Biomasse. Und bei der Windkraft muss man an der Stelle auch mal sagen, dass in einem Land mit vielen Bergen und Tälern die Winddörfigkeit nicht so optimal ist wie oben im hohen Norden, zum Beispiel auch für die Offshore-Anlagen. Und ich möchte auch mal eine Lanze brechen für das Thema, dass man durchaus auch von der 10H-Regelung, die als Grundsatz besteht, um die Akzeptanz der Bürger auch zu erhalten, nach unten abweichen kann. Wir haben jetzt im Bundestag eine Beteiligungsmöglichkeit der Kommunen, also eine finanzielle Beteiligungsmöglichkeit beschlossen. Und wir haben überall in ganz Deutschland einen Rückgang der Windkraft gehabt. Und das liegt in meinen Augen eben auch an der fehlenden Akzeptanz der Bevölkerung. Diesen gordischen Knoten wollen wir jetzt durchschlagen, auch durch diese Regelung, die wir ebenso für die Freiflächenanlagen auch beschlossen haben. Und wir haben jetzt auch eine Südquote auf den Weg gebracht, denn bislang war die Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen im Süden nicht so gegeben. Jetzt ist es so, dass bei Ausschreibungen der Zuschlag eher auch nach Süden, nach Bayern und Baden-Württemberg gegeben werden kann und sich die Rahmenbedingungen für die Windkraftanlagen jetzt auch im Süden Deutschlands verbessern. Insofern glaube ich, dass der Wettbewerbsnachteil, den wir bislang hatten, dadurch aufgehoben wird. Und es ist richtig, wir brauchen in ganz Deutschland einen enormen Zuwachs an erneuerbaren Energien, aber wir brauchen auch die Akzeptanz der Bevölkerung. Und genauso wie bei der Freiflächenanlage brauche ich einen Bebauungsplan, wenn ich ein Windrad baue. Da ist eben jetzt Gleichheit auch hergestellt durch die 10H-Regelung. Aber es kann eben auch nach unten abgewichen werden, wenn Genossenschaftsprojekte da sind, wenn die Bürger dahinter stehen.
Was mich natürlich als Postwachstumsökonom irritiert, auch an dem Wahlprogramm der CDU-CSU, ist, dass sie so voll auf Technologie setzen und dass da ein bisschen christliche Bescheidenheit, dass wir mal weniger konsumieren und uns mehr um unser Seelenheil kümmern, dass das nicht drin ist. Lassen Sie mich mal die E-Mobilität ansprechen. Das ist da ja auch drin und das ist ja so einer Ihrer riesigen Hoffnungsträger auch. Nicht zuletzt, um die Automobilindustrie in Bayern da nicht flöten gehen zu sehen. Wissen Sie eigentlich, wie viel von der Herstellung bis zur Verschrottung nach den Angaben der Automobilkonzerne so ein Auto, ob E-Mobil oder auch nicht, bei dem heutigen Strommix verbraucht?
Also zur Wahrheit gehört, dass wir schon viel weiter sind, als Sie gerade gesagt haben, im Bereich der Elektromobilität. Wir haben bezüglich des CO2-Fußabdrucks einiges verbessert. Zum einen ist das Recycling von den Batterien möglich. Und es ist ganz, ganz wichtig, wie auch der Strom produziert wird. Also ganz entscheidend für den CO2-Fußabdruck ist, dass der Strom für das Elektroauto mit erneuerbaren Energien produziert wird. Darauf kommt es an und genau. Wie gesagt, es werden dann auch die seltenen Erden, die in den Batterien verwendet werden, die jetzt auch aufgrund der Aussagen der Automobilhersteller nicht mehr in südafrikanischen Ländern vor allen Dingen gewonnen werden, sondern eher in zum Beispiel in Marokko oder in Australien, wo die Arbeitsbedingungen auch besser sind, aber dass diese seltenen Erden dann eben auch wiederverwendet werden können. Das heißt, dass die schon in Europa sind, wiederverwendet werden können für die nächsten Batterien. Und wir setzen nicht nur auf Elektromobilität, sondern auch auf andere Arten von alternativen Antrieben, auch auf die synthetischen Kraftstoffe und auf Wasserstoff, anders als andere Parteien, vor allen Dingen im Schwerlastverkehr.
Ja, ich sage Ihnen mal, wie viel das sind. Nach Angaben von Audi und Mercedes liegt das bei e-mobilen Autos, selbst günstig gerechnet, zwischen 35 und 50 Tonnen pro Auto. Wenn wir das jetzt als Gerechtigkeitsstandard auf die Welt übertragen, ist das unmöglich. Ja? Und wenn Sie jetzt Lithium in Australien abbauen, dann geht es den Arbeitnehmern vielleicht ein bisschen besser, aber für die Umwelt ist auch nicht gut. Das heißt also, Sie schließen aus, dass wir in Deutschland radikal den Pkw-Verkehr reduzieren durch Gemeinschaftstaxis und.
Nee, ich schließe überhaupt nichts aus. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit hätte, das mal im Paket darzustellen, weil Sie hatten ja vorhin schon die Verkehrspolitik von Scheuer angegriffen, dann würde ich Ihnen sagen, dass wir ein Gesamtpaket auf den Weg gebracht haben. Wir brauchen natürlich den weiteren Ausbau des ÖPNV. Wir investieren so viel in den ÖPNV wie seit vielen Jahren nicht mehr. Wir stärken die Schiene. Wir stärken auch die Digitalisierung im Verkehrsbereich, die modernen Technologien, dass man auch eben auf zum Beispiel Taxi beziehungsweise Carsharing zurückgreifen kann und gleichzeitig eben auch den ÖPNV nutzt, dass man auch in der Großstadt nicht unbedingt ein PKW selbst haben muss. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass im ländlichen Raum wir auf die individuelle Mobilität angewiesen sind. Und die wollen wir eben klimafreundlicher gestalten durch Elektromobilität und eben auch durch synthetische Kraftstoffe, insbesondere, wie gesagt, auch den Wasserstoff im Bereich der Busse, der LKWs und so weiter. Also das ist ein Gesamtpaket. Und nochmal zum CO2-Ausstoß. Das Entscheidende ist bezüglich des CO2-Ausstoßes ist beim Elektroauto, wie ich den Strom gewinne. Und wenn man so macht, wie wir zum Beispiel zu Hause bei uns, wenn man den Strom mit der Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach gewinnt und die reicht...
Shut on it. Let's do the split and I shut on it.